Gemeinde, begeistert, Leute. Der Podcast mit Inspiration und Motivation für eine zukunftsfähige Kirche.
Gestern habe ich mich so richtig gefreut. Und zwar über meine Scheibenwischer. Gestern Morgen, ich musste meine Tochter spontan zur Schule fahren und es hat in Strömen geregnet. Da war ich so froh, dass mein Auto Scheibenwischer hat. Und in dem Moment dachte ich, irgendwann waren diese Dinge mal eine Innovation. Irgendwann hat die irgendwer erfunden. Jetzt ist es völlig normal, jetzt gehören die dazu. Ja, und so ist es doch bei vielem, was unser Leben prägt, oder? Alles, was wir heute so für selbstverständlich halten, was uns heute normal vorkommt, war irgendwann mal neu, war irgendwann mal eine Innovation, eine bahnbrechende Neuerung. Neuerungen, Innovationen gehören dazu, sind überall, auch in der Kirche. Kirche und Innovation, passt das zusammen? Muss sich Kirche wirklich neu erfinden oder steht sie nicht vielmehr für Kontinuität und auch für Tradition und Stabilität? Darüber spreche ich jetzt mit Klaus Douglas. Er ist Pfarrer, Theologe und Direktor für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung. Klaus Douglas, dein Willkommensapplaus.
Vielen Dank. Guten Morgen.
Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, wir zeichnen dieses Gespräch auf dem Innovationstag am 4. Mai in Reutlingen auf. Im Hintergrund könnte es sein, dass ihr gelegentlich mal die 700 Leute hier im Saal hört. Wenn ich davon spreche, dass ihr Fragen stellen könnt und dass ich die per Mentimeter mit ins Gespräch aufnehme, dann bezieht sich das auch auf die Menschen hier im Saal. Mein Name ist Doro Plutte. So, Klaus, jetzt habe ich gerade von den Scheibenwischern gesprochen, die mich so begeistert haben gestern und gefreut haben. Welche Innovation hat dich zuletzt begeistert?
Also Scheibenwischer wäre nicht schlecht. Unserer ist gerade kaputt tatsächlich. Und ich habe noch Zeiten erlebt, als die innen angebracht worden sind. Also Innovationen entwickeln sich auch im Laufe der Zeit. Ich liebe Innovationen. Ich mag es zum Beispiel mit ChatGPT sich zu unterhalten. Mhm. Also auch gerade, wenn er oder sie oder es einem dumme Antworten gibt. Zum Beispiel heute Morgen die Frage gestellt, wann kommt das Wort neu zum ersten Mal in der Bibel vor? Früher hätte ich an der Konkordanz nachgeschlagen, hatte ich aber jetzt gerade nicht dabei. Und hat er mir irgendeinen völligen Unsinn erzählt. Also so intelligent ist es nun auch nicht immer, aber sowas liebe ich. Minimalinvasive Chirurgie. Ich hatte eine OP letztes Jahr, ein Riesending mit einer stecknadelgroßen Narbe, die ich jetzt habe. Also so, das ist klasse. Also Innovation finde ich toll. Und es wäre schade, wenn wir als Kirche sowas nicht hätten.
Mhm. Wir sprechen jetzt über drei Hauptpunkte. Wir sprechen über das Warum der Innovation, über das Thema Scheitern und über Praxisbeispiele, von denen du uns ganz viele mitbringst. Lass uns mal auf Innovation im Kontext Kirche gucken. Manche sagen ja, die Kirche hat vor allem die Aufgabe, eher zu bewahren, mehr Tradition zu bewahren, Botschaft zu bewahren. Jetzt sagst du, du bist Fan von Innovation. Wie stehst du dazu? Passt es zusammen, bewahren und erneuern?
Also da gibt es zwei Antworten, eine brave und eine nicht so brave.
Mach
also
die nicht so brave, bitte.
Ja, okay. Die brave heißt, das ist ja kein Widerspruch und wir müssen immer, das ist das, was man in offiziellen Verlautbarungen liest. Faktisch bin ich ein klarer Befürworter von Erneuerung. Mhm. Kirche hat eine Funktion. Ich finde, man muss bewahren, was funktioniert. Und ich nehme sehr bewusst diesen technischen Begriff des Funktionierens. Normalerweise sagen wir, wir müssen bewahren, was sich bewährt hat. Ihr lieben Leute, Pferdekutschen haben sich bewährt, Telefonzellen haben sich bewährt. Allen Credit, alles Lob dafür, das, was sich alles bewährt hat. Und das kann man wirklich nur wertschätzen. Aber es funktioniert heute nicht mehr. Und wir müssen in vielerlei Hinsicht gucken, also unser Auftrag ist es, Menschen mit dem Evangelium von Jesus Christus in Berührung so zu bringen, dass ihr Leben verändert wird und das Leben der Menschen und der Strukturen um sie herum.
Und ist das, was funktioniert?
Und das ist die Frage, ob es funktioniert und ob unsere Wege, mit denen wir das versuchen, Gottesdienste, Veranstaltungen, Bücher, was auch immer, ob das so funktioniert. Und meine, nicht nur Vermutung, meine Beobachtung ist, es funktioniert leider in vielerlei Hinsicht nicht mehr.
Lass uns ganz kurz darüber sprechen, was denn noch funktioniert. Also was sind die Punkte, wo du sagst, die sollen wir bitte behalten?
Etwas funktioniert immer nicht für alle, das ist das Problem. Mhm. Wenn ich sage, klassische Gottesdienste funktionieren nicht mehr, es ist einfach nicht richtig. Mhm. Sie funktionieren, aber nur für ganz bestimmte Menschen. Sie funktionieren für einen Großteil der Menschen nicht. Mhm. Und insofern muss man schauen, wie können wir unseren Auftrag, den wir haben, noch besser ausrichten. Und diese Frage musst du alle 10 bis 15 Jahre neu stellen. Antworten, die ich noch als Gemeindepastor, wir haben Gottesdienste im Kino gefeiert, super Sache, 600 bis 800 Besuchende, das ist aber auch schon 25 Jahre her. Und wir müssen wieder und wieder fragen, funktioniert das so noch oder können wir das nochmal anders, nochmal besser machen? Und da sind wir in einem ständigen revolving process, in einem sich ständig erneuernden Prozess. Und manchmal habe ich den Eindruck, manche haben noch gar nicht angefangen mit diesem Prozess. Mhm. Die sind noch nicht mal dabei, die Scheibenwischer innen anzubringen, geschweige denn draußen.
Okay. Du bist ja Theologe. Du engagierst dich sehr stark. Wir kriegen das schon mit im Bereich Gemeindeentwicklung und Erneuerung. Ich hatte dich anmoderiert als jemand, der sich beschäftigt mit diakonischer Profilbildung. Was bedeutet das denn?
Ich bin ja schon mal froh, dass du es unfallfrei ausgesprochen
hast. Danke.
Ja, es gelingt mir nicht immer. Ich muss dann immer so, okay, was waren die vier großen Worte? Wir sind MIDI. Wir sind dafür da, Kirche, ja, wir nennen uns Zukunftswerkstatt unserer Kirche, also der EKD und der Diakonie Deutschland. Wir versuchen, diakonische und missionarische Fragestellungen so einzubringen, dass das Kirchenentwicklung gar nicht mehr anders denkbar ist, als unter dem Hinblick von missionarisch und von diakonisch. Und das sind ja so total versäulte Geschichten. Du hast Leute, die sind diakonisch unterwegs, du hast Leute, die sind missionarisch unterwegs, du hast Leute, die sind kirchenentwicklerisch unterwegs. Und wir sind nicht nur der Meinung, wir sind überzeugt, das ist eins. Und das müssen wir nicht mehr versäult und auch schon gar nicht mehr im Gegeneinander, sondern im Miteinander denken. Und da machen wir sind wie Trüffelschweine unterwegs. Wir suchen nach Best-Practice-Modellen in Kirche, in Mission, in Diakonie. Wir finden ständig tolle Sachen. Leute, ich bin in den letzten 5 Amtsjahren meiner beruflichen Tätigkeit, genau gesagt seit 2 Tagen im letzten Amtsjahr, ich sehe in diesen Jahren lauter schöne Dinge. Es passiert unfassbar Tolles in unserer Kirche, in der Diakonie und auch missionarisch. Mhm. Die Zukunft ist schon da, sie ist nur noch nicht gleichmäßig verteilt.
Wir sprechen gleich noch darüber, was das für Beispiele sind, von denen du da sprichst. Lass mich noch zur Einordnung verstehen, geht es dir, wenn wir über Innovation sprechen, immer um äußere Formen, also so um praktisches Doing, oder geht es um Inhaltliches?
Das Evangelium brauchst du und kannst du nicht innovieren. Das steht fest. Es geht wirklich darum, wie ich das so kommuniziere, dass es bei Menschen ankommt. Mhm. Ja, ich kann den Leuten Bibeltexte vorlesen, das Evangelium bleibt gleich. Aber die Frage ist, erfahren Sie es als Evangelium? Erfahren Sie es als gute Nachricht? Evangelium ist ja gute Nachricht. Jetzt schau mal in das Gesicht der Leute, die sich evangelisch nennen. Sind die wirklich von einer guten Nachricht bewegt? Mhm. Und da habe ich oft den Eindruck, ach nein, das ist vielleicht auch so typisch deutsch. Wir gehen so zum Freund eher in den Keller und dann kommen wir wieder raus, wenn der Anfall vorüber ist. Und ich würde sagen, das wäre mal eine Gegenkultur, wenn wir wirklich sagen, wir sind von einer guten Nachricht bewegt. Und da müssen wir gucken, welche Formen helfen und welche Formen hindern es vielleicht. Mhm.
Also dir spürt man das ja ab. Ne? Du hast diese Begeisterung. Mhm. Jetzt steckt die Kirche trotzdem oder vielleicht gerade aus den von dir eben genannten Gründen ziemlich dick in der Krise. Gestern sind die aktuellen Zahlen veröffentlicht worden. Mhm. Etwa 500.000 Menschen weniger Mitglieder in der evangelischen Kirche.
Ja, vergleichbar mit letztem Jahr dann. Ja, okay.
Genau, also es geht immer weiter runter. Finanziell sieht es auch ganz übel aus. Was macht das mit dir persönlich?
Also reden wir jetzt von Kirchensteuerzahlen oder von der allgemeinen Krise?
Von
also diese Kirchensteuerzahlen sind, Austrittszahlen sind für mich neu. Mhm. Das hast du mir vorhin gesagt. Aber wie gesagt, ist ja irgendwo auch vom letzten Jahr und angesichts der Forumstudie leider zu erwarten gewesen. Es begleitet nämlich meine komplette Berufsbiografie. Mhm. Insofern ist da so ein Abstumpfung und Gewöhnungseffekt leider auch bei mir, mhm. dass ich sage, ja okay, mal wieder so ein Nackenschlag, mal wieder so ein Nackenschlag. An sich finde ich Krisen nichts Schlechtes. 5 Euro ins Phrasenschwein, Krisen sind auch Chancen. Krisen sind Herausforderungen, Dinge neu anzufangen, neu zu adaptieren, Dinge besser zu machen. Also Krisen sind Riesenchancen, wenn wir endlich mal zugeben, wir haben eine Krise.
Ja, weil was passiert, wenn wir das nicht tun, wenn wir uns dem nicht stellen und es so weitergeht?
dann geht es vermutlich genau so weiter, wie es bisher gegangen ist. Also das heißt, die Krise ist nicht die Katastrophe, sondern dass wir die Krise nicht als solche erkennen und daraus keine Folgerungen ziehen. Das ist das Problem, vor der wir eigentlich, ja, also es ist ja nicht so, dass die Kirche nichts ändert. Ja. Auch das begleitet mich meine komplette Berufsbiografie, Reform nach Reform nach Reform. Aber irgendwie scheint sich an dem allgemeinen Trend nichts zu ändern. Vielleicht sollten wir dann nochmal bei anderen Sachen schauen, die wir reformieren können. Oder sogar über eine neue Reformation nachdenken.
Ja, neue Reformation, spannend. Jetzt ist ja Innovation in der Kirche vielleicht nur bedingt vergleichbar mit Innovation bei einem großen Unternehmen wie Apple oder Tesla oder so. Was ist denn die Grundlage für Innovation im Kontext Kirche?
Also es ist sehr, sehr wohl vergleichbar. Du kannst alles mit allen vergleichen. Das heißt, du darfst Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Natürlich darfst du das. Es ist beides Obst, es wächst beides auf Bäumen, beides schmeckt mir nicht. Also es gibt sehr, sehr vieles. Und dann gibt es Unterschiede. Gegen Äpfel bin ich allergisch, gegen Birnen nicht. Also du kannst alles vergleichen, wirst immer feststellen, es gibt Gemeinsamkeiten, es gibt Unterschiede. Apple, Tesla und die Kirche kümmern sich um Grundbedürfnisse des Menschen. Bei Apple geht es um Kommunikation, bei Tesla geht es um Mobilität und hier geht es um, bei uns bei Kirche geht es um religiöse Verankerung, Rückbindung an Gott. Das sind Grundbedürfnisse. Was Apple und Tesla hervorragend machen, ist, dass sie dieses Grundbedürfnis, das es schon gibt, seitdem es Menschen gibt, wirklich an die Herausforderungen ihrer Zeit und an das Lebensgefühl der Menschen anbinden, so eng wie möglich an das Lebensgefühl. Es ist eine Lifestyle-Geschichte und es nimmt gleichzeitig die Herausforderungen der Zeit. Bedürfnis der Kommunikation gab es immer, aber jede Zeit hat ihre eigenen Herausforderungen. Das gilt auch für Religion. Herausforderungen der Zeit, ja, da sind wir manchmal ganz gut unterwegs als Kirche. Anpassung an das Lebensgefühl der Leute, sorry, doch heute habe ich sehr viel davon erlebt. Vielen, vielen Dank für diesen Kongress. Das ist aufregend, was hier passiert. Ist allerdings noch nicht, hat sich noch nicht ganz durchgesetzt, diese Geschichte. Und ich glaube, da könnten wir schon dran arbeiten, ans Lebensgefühl der Leute ranzugehen.
Ich nehme mal ein paar erste Fragen auf, die hier über Mentimeter schon eingegangen sind. Vielen Dank dafür, gern fleißig weiter. Hat Innovation was mit dem Alter zu tun?
Nein, überhaupt nicht. Wieso soll das was mit Alter zu tun haben? Also ich werde langsam alt, weil mir es alle möglichen Leute sagen. Will ich es irgendwann mal dann vielleicht auch glauben oder so? Gut, ich stehe ein Jahr vor der Pensionierung oder so. Ich liebe Innovation. Also vielleicht, je älter man wird, desto mehr liebt man Innovation. Und wenn es dann irgendwann mal unsichtbare Hörgeräte oder sowas gibt, das ist doch einfach klasse, dass es das gibt. Nein, Alter hat was damit zu tun. Man gewöhnt sich an bestimmte Dinge und gewinnt Dinge lieb. Und es ist schwer, diese Gewohnheiten zu verlassen. Ich merke das mit vielen älteren Leuten, mit denen ich zu tun habe. Und trotzdem, diese Denke, ich hoffe, ich bleibe meinen Lebtag so frisch, zu sagen, das, was mich anspricht, spricht andere nicht an, spricht vielleicht auch die Mehrheit nicht an. Mein Musikgeschmack spricht die Mehrheit nicht an. Was müssten wir tun, wenn wir diese Mehrheit oder wenn wir andere Leute erreichen wollten? Also ich glaube, dass es mit Alter nichts zu tun hat.
Du hattest eben das Wort Reformation genannt. Hier kommt die Rückfrage, was das für dich bedeutet. Was ist für Sie eine neue Reformation?
Reformen sind immer Veränderungen am System. Ich verändere Gemeindegrenzen, ich verändere Personalkostenschlüssel, ich verändere Finanzstrukturen, Finanzströme. Reformation hat schon auch was damit zu tun, das System selber zu verändern und dort mal an die Wurzel zu gehen. Also wenn wir von Innovation reden, sorry, lass mich kurz ein bisschen, es ist, die Forschung sagt, es gibt zwei Arten von Innovation. Es gibt die inkrementelle Innovation, inkrementell, das heißt schrittweise. Und es gibt die disruptive, das ist die schlagartige, das frühere wirklich zerstörende. Inkrementell heißt, es gab das Auto, den Benziner, dann gab es das elektrische Auto, irgendwann wird es noch was geben. Also schrittweise verändert sich das Auto. Disruptiv heißt, es gab früher VHS-Kassetten, dann gab es DVD, dann gab es Blu-ray, plötzlich gibt es Streaming. Keine Datenträger mehr, das ist disruptiv, das ist komplett neu. Also eine schrittweise Veränderung und eine komplett neue Veränderung. Und ich würde ja gerne auch von einer evangelischen Innovation reden wollen. Eine Innovation, die aus dem Wesen des Evangeliums, also evangelisch nicht im Sinne von nicht katholisch, sondern evangelisch etwas, was aus dem Evangelium selber erwächst. Etwas, wo wir nicht immer reagieren, sondern proaktiv werden. Und nicht immer von außen gesteuert, wir müssen halt zurückfahren und zusammenlegen und sparen. Ja, müssen wir ja. Aber was wäre jetzt eigentlich evangelische Innovation? Wo könnten wir evangelisch sagen, aus dem Geist des Evangeliums, wir wollen Menschen erreichen, wie verändern wir von innen heraus unsere Strukturen, unsere Kommunikationsformen, damit Menschen vom Evangelium erreicht werden und dass ihr Leben sich verändert. Es reicht ja nicht, dass sie es hören. Es geht darum, dass das Leben sich verändert. Mhm. Also traditionell gesprochen, dass Menschen zu Jüngerinnen und Jüngern Jesu werden.
Mhm. Eine Frage noch von Mentimeter. Verliert sich eine Kirche, die auf eine vermehrt plurale Gesellschaft eingeht?
Nein, aber sie wird divers, aber nicht divided, das nehme ich mit, vielen Dank.
Sehr schön.
Das ist richtig, richtig cool, der Spruch, der wird wahrscheinlich irgendwann mal irgendwo auftauchen bei uns bei Medien.
Kannst du dir auch ein Tattoo machen?
Ja, sehr gut, aber frag mich nicht, das, wie viel das ist. Ja. Nein, wir sind eine sehr pluralisierte Gesellschaft und die Zeiten sind vorbei, dieses one size fits all, eine Größe passt allen. Es ist over, es ist vorbei, ein Gottesdienstformat passt allen, nein, es ist vorbei. Eine Art von Glaubenskurs passt alle, Glaubenskurs ist das Mittel für alle, stimmt alles nicht. Die Kirche wird einer pluralen Gesellschaft nur in sehr, sehr unterschiedlicher Weise begegnen können. Das ist die heutige Zeit. Mhm. Und wenn wir nur ein Angebot haben, haben wir nicht ein Angebot für alles, sondern ein Angebot für ganz, ganz wenige. Mhm. Das ist die heutige Situation, jedenfalls in der großen Breite. Es verändert sich allerdings Gott sei Dank auch sehr viel im Moment.
Mhm. Wenn wir über Innovation sprechen, ich glaube, es ist sehr wichtig, auch über Scheitern zu sprechen, weil es ja so viele gibt, die was Neues versuchen, das klappt nicht und dann schmeißen sie hin und sind frustriert, sagen, es geht halt nicht. Ne? Das erleben wir ja schon an allen möglichen Stellen. Jetzt nicht nur im Kontext Kirche, aber da möchte ich gerne einmal mit dir drüber sprechen. Woran liegt das denn, dass so viele Innovationen scheitern?
Jetzt müssen wir erstmal definieren, was ist Scheitern? Mhm. Also wie hoch setzen wir eigentlich die Latte? Wann können wir sagen? Also ich sag mal, du machst eine Jugendgruppe auf und die geht 3 Jahre gut und irgendwann zerläuft sich das und die Leute kommen nicht mehr. Bist du gescheitert oder hast du 3 Jahre eine geile Jugendarbeit gemacht? Mhm. Du machst einen neuen Gottesdienst auf und 5 Jahre läuft es super und irgendwann mal geht euch die Luft aus. Seid ihr gescheitert oder habt ihr Leuten 5 Jahre ein außerordentliches Erlebnis bereitet? Mhm. Also da wäre ich jetzt mal sehr, sehr vorsichtig. Was ist Scheitern? Ich glaube, es gibt mehr Leute, die kapitulieren, als Leute, die scheitern, wirklich scheitern. Insofern hätte ich jetzt nicht so viel Angst. Thomas Alva Edison hat angeblich 5000 Versuche gebraucht, um die Glühbirne zu erfinden. Mhm. Und als er gesagt hat, als man ihn gefragt hat, wie kannst du mit all diesem Scheitern umgehen, mit diesen Erfahrungen des Scheiterns, ist es nicht total frustrierend? Sagt er, was heißt hier scheitern? Ich kenne jetzt 4999 Wege, wie die Glühbirne nicht funktioniert. Es ist einfach auch eine Frage der Sicht, womit ich nicht in Abrede stellen will, dass es sowas gibt wie Scheitern. Ja, gibt es. Aber erstmal, Leute, seid nicht so schnell mit Scheitern bei der Hand. Scheitern tust du, wenn du der Meinung bist, ich baue jetzt irgendwas auf und das muss die Ewigkeit halten. Aber das ist uns nirgends verheißen.
Und hast du es trotzdem auch mal selbst erlebt, dass du was gestartet hast, aufgebaut hast, was dann nicht funktioniert hat und dich wirklich traurig gemacht hat?
Ja, absolut, natürlich.
Sag mal ein Beispiel. Ja.
Ich muss gucken, wenn ich mit da hinhänge, das tue ich jetzt nicht. Also ich sag mal, was ein bisschen älter. Die Expo 2000 Hannover hat dieses Wahrzeichen, dieses Deutsche,
schön.
Diesen Wahl gehabt.
7 Wochen lang.
Und wir hatten in der Andreasgemeinde Niederhöchstadt, der in Pastorich 20 Jahre war, den Traum, diesen Wahl nach Eschborn zu holen. Also Niederhöchstadt ist ein Stadtteil von Eschborn. Und ihn als Kirchengebäude, gleichzeitig als kommerzielles Gebäude und drittens als Wahrzeichen der Stadt. Und wir hatten schon Visionen, die Leute kommen im Flieger in Frankfurt auf der Einflugschneise, sehen da unten in Eschborner Wahl unsere Kirche. Großartig. Wir haben Politiker gewonnen, der Bürgermeister war Feuer und Flamme. Wir haben Geldgeber gewonnen. Richtig cool. Und es ist so krachend gescheitert. Es ist so krachend gescheitert. Ich möchte die Gründe nicht nennen. Sie hingen mit Politik zusammen und auch mit Kirchenpolitik zusammen. Das war eine Sache, da haben wir wirklich lange dran geknabbert. Aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. Hat aber ein bisschen gedauert.
Ja, das glaube ich. Und das ist ja auch genau die Frage, wie gehen wir denn dann damit um? Also wenn es nicht klappt, ja. Ne? Welche Haltung brauchen wir da, um aufzustehen und Krönchen zu richten?
Also nochmal, scheitern, das, was nicht funktioniert, ist das neue Normal. Nur wenn du Sachen machst, die du immer gemacht hast, wirst du nicht scheitern, weil das klappt ja. Aber die Leute kommen dazu nicht mehr. Wir sind in so einer Situation, wir erobern gerade ein neues Land. Wir haben keine Landkarte von dem, was in den nächsten Jahren passiert. Wir sind in disruptiven Zeiten. Also früher waren die Zeiten einfach, da musstest du einfach dein Theologiestudium machen, dann klappte das. Dann wurden die Sachen kompliziert, dann brauchtest du immer einen Fachmann, eine Fachfrau, die dich beraten hat. Dann wurden sie komplex. Dann mussten wir schon divers werden. Wir sind heute kurz vor chaotisch. Da haben wir keine Landkarte. Sind wir noch komplex? Sind wir schon chaotisch oder ist es nur kompliziert? Einfach ist es auf jeden Fall nicht mehr. Und da wir keine Landkarte haben, ist es normal, dass wir irgendwo hinlaufen, wumm, da ist eine Wand, es geht nicht mehr voran. Es ist normal zu scheitern. Aber wenigstens versuchen, bitte wenigstens versuchen.
Hier kommt eine Frage. Ja, danke, gerne. Szenenapplaus. Vielen Dank. Kommentar hier gerade, also Mut zum Ausprobieren, fail, but fail fast. Kommt hier als Kommentar.
Fail forward, gerade. Genau, oder fail forward. Fast.
Ja. Gut, ja. Sehr gut. Hier eine Frage über Mentimeter. Innovation wird oft nur über Projekte gemacht, die meistens nach Projektende nicht weitergeführt werden können. Das ist ja auch gefühlt eventuell eine Form von Scheitern. Da hast du dir so viel Mühe gegeben. Und dann ist durch. Wie kann Innovation strukturell und oder personell verankert werden?
Das ist in der Tat ein Riesenproblem. Wir bei MIDI hören mehr und mehr auf, von Projekten zu reden. Weil in Projekten ist immer schon der Zeitzünder angelegt. Es ist erstmal toll, dass wir solche Projekte machen, weil wir nehmen plötzlich Veränderungssachen wahr. Aber diese Projekte sind dann auf 3 Jahre, auf 5 Jahre angelegt und dann ist es aus. Ich nenne das Projektgefängnis. Gute Sachen werden in ein Projektgefängnis geschickt. Sieht wie Freiheit aus, weil da ist finanzielle Unterstützung da ist Wahrnehmung da ist Wertschätzung da. Das ist schon viel. Und ich bin auch immer dankbar, wenn plötzlich ein Projekt gefördert wird, aber es ist gleichzeitig eine Falle. Es ist gleichzeitig eine Falle, weil eigentlich wollen wir nicht nur ein Projekt, wir wollen Gemeinden gründen, wir wollen Dinge machen, die nachhaltig sind. Im Grunde genommen ist so eine finanzielle Unterstützung ein Gift, weil man sich da auch leicht drauf ausruht. Ich möchte jetzt niemandem die Förderung gerade wegschwätzen. Also sorry, wenn ihr in irgendein Projekt habt, das gefördert wird. Aber seht zu, dass ihr finanziell schnell unabhängig werdet und unabhängig davon werdet. Das gilt übrigens nicht nur für innovative Projekte, das gilt auch für Gemeinden. Glaubt doch nicht, dass die Kirchensteuer euren Laden noch lange finanzieren wird können. Wir brauchen alternative Projekte, wir brauchen Fördervereine, wir brauchen Stiftungen, wir brauchen gemeinnützige GmbHs, wir brauchen alles Mögliche an Sponsoring und Fundraising. Ich glaube, die Kirchensteuerentwicklung wird auf Dauer, auch wenn wir Gemeinden zusammenlegen, das hält nicht so lange. Also wir werden alle, nicht nur die Projekte, sondern auch die klassischen Gemeinden in den nächsten Jahren mehr und mehr auch selber unsere Gelder generieren müssen.
Damit sind wir mitten im Thema Praxis, Innovation in der Praxis. Ich werde hier einige Fragen von Mentimeter auch gleich mit einbinden. Aber nach dem, was du jetzt sagst, also kümmert euch selber um euer Geld, guckt, dass ihr euch das beschafft. Wozu braucht es denn dann bitte noch die Struktur einer Landeskirche?
Ach, die braucht es für jede Menge Sachen. Also ich bin ja froh, dass es so etwas gibt. Weil am Anfang hat es ja so angefangen, dass es überall unabhängige Gemeinden gab. Und da gab es hier eine Gemeinde, die sahen auch alle anders aus, die hatten andere Gottesdienststrukturen, die hatten teilweise auch andere Gebote und andere Bibeln. Ich glaube doch nicht, dass es am Anfang die eine Bibel überall gab. Die einen hatten dieses Evangelium, den Brief, das hier, die anderen hatten das. Und beim anderen war dann der Barnabasbrief dabei und so weiter. Die hatten überall verschiedene Bibeln. Es ist ein großer Schritt nach vorne, dass es so etwas gibt wie Kirche, wo man sich einigt über ganz bestimmte Grundstrukturen, wo man sich einigt über einen Kanon, was Bibel ist, über was evangelisch ist und so weiter und so fort. Und ehe jede einzelne Gemeinde ihre Personalgeschichten selber macht und bezahlt und so weiter, ist es gut, dass es eine gemeinsame Struktur für sowas gibt. Also das stelle ich überhaupt nicht in Frage. So etwas, wenn es das nicht gäbe, müsste man es erfinden.
Mhm. Ich glaube, es sind ganz viele Leute hier, das sehe ich auch an den Fragen, die gestellt werden, die mitbekommen, dass sie was versuchen und dass dann aber Stimmen da sind, die das Neue aufhalten wollen. Ja, also die sagen, nö, Klassiker, das haben wir schon immer so gemacht. Mhm. Kennst du auch, oder?
Ja, natürlich, ja. Das ist das tägliche Brot.
Ja, ja. Wie gehen wir denn damit um?
Also einmal, es ist das täglich Brot. Du willst was Neues irgendwo etablieren. Dann hast du immer die Leute auf dem Plan, die das Alte lieben. Und das muss man wahrnehmen. Wir gehen jetzt an das ran, was Menschen lieben. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig mit um. Da muss man sich die Schuhe ausziehen. Das ist heiliges Land. Menschen lieben das, was da ist. Das darf mich nicht darin hindern, das zu tun, wo Gott mich hinschickt. Aber da muss ich auch mit einem gewissen Respekt, einer gewissen Wertschätzung mit umgehen. Mhm. Meine Lehrer haben immer gesagt, be friendly to everyone, but move with the movers. Mhm. Sei freundlich zu jedem, aber beweg dich mit den Bewegern und den Bewegerinnen. Mhm. Dass es Widerstand gibt, nochmal, es ist das Selbstverständnis. Wer sich darüber wundert, worüber wundert ihr euch? Es gibt keine Innovation, auch außerkirchlich, wo es nicht, also nehmt KI oder nehmt damals die Eisenbahn, da gab es, oh, wenn die Eisenbahn mehr als 35 Kilometer fahren wird eines fernen Tages, werden alle Vögel von den Bäumen fallen. Jede Innovation hat immer Leute, die warnen, die Angst haben oder die versuchen es zu verhindern, weil ihr liebgewonnen da weggeht. Also nochmal, darüber darfst du dich nicht wundern, aber daran würde ich mich jetzt auch nicht halten. Daran würde ich mich nicht orientieren wollen.
Und dann ist doch die praktische Frage, wie geht's denn jetzt? Also auch dazu hier einige Fragen bei Mentimeter. Wie schaffen wir den Wechsel im Mindset? Nicht mehr die Innovation muss sich rechtfertigen, sondern das Bestehende. Ja, oder auch die Frage, wie werden wir das los, was nicht mehr funktioniert?
Das sind jetzt zwei, drei Fragen gleichzeitig. Finde ich alle cool. Also einmal diesen Satz, nicht mehr die Innovation muss sich rechtfertigen, sondern das Bestehende. Wenn die fragestellende Person das nicht gesagt hätte, hätte ich es gesagt. Deshalb, warum habe ich es jetzt eben auch nochmal gesagt? Leute, das Weltwissen seit der Zeit Jesu bis zur Zeit Luthers hat sich verdoppelt. In 1500 Jahren. Das Weltwissen hat sich dann sehr viel schneller verdoppelt. In einer Tageszeitung von heute steht mehr, als ein normaler Mensch im 17. Jahrhundert wusste. Mhm. In den 60er Jahren hat man gefragt, wie lange braucht es heute, dass sich das Weltwissen verdoppelt? Und da hieß es ja etwa alle 10 bis 12 Jahre. Ich habe in den 90er Jahren gelernt, alle 2 bis 3 Jahre. Ich habe es vor 3 Wochen anlässlich eines Referats, das ich irgendwo gehalten habe, nochmal recherchiert. Das heißt, heute alle 12 Stunden verdoppelt sich das Weltwissen. Und es ist ja nicht nur Wissen, sondern damit sind Lebensgefühle, damit sind nicht nur Know-how, sondern auch Know-whys. Das ist alles Mögliche mit verbunden, wie wir... In der Tat. Und jetzt noch das zu machen, was wir vor 1200 Jahren gemacht haben, vor 200 Jahren, vor 20 Jahren, vor 2 Jahren, vor 2 Monaten, kannst du machen, aber du musst zeigen, dass es funktioniert. Mhm. Du musst zeigen, dass es funktioniert und für wen es funktioniert. Dann bin ich dabei.
Ja, und anschließend nochmal diese Frage, wie werden wir das los, was nicht mehr funktioniert? Weil das ist doch jetzt in der Praxis schon herausfordernd. Ne? Da bist du Leiter von einer Gruppe oder vielleicht auch von der Gemeinde, aber du bist halt so gebunden an die Vorgaben, die da sind.
Es ist die Frage, woran Innovationen scheitern. Das eine sind handwerkliche Fehler, Es gibt einfach Dinge, die man wirklich, fahr nicht ohne Führerschein los. Und wenn du dich ins Land der Innovation aufgibst, mach eine Pionier-Pionierin-Ausbildung bei der CFHM-Hochschule oder lerne von Leuten, die Ähnliches machen, was du schon machst.
Also lerne von anderen.
Ja, mach nicht die Fehler, die andere schon für dich gemacht haben. Deshalb machen die doch die Fehler, damit du daraus lernen kannst. Und nicht, dass du drüber schimpfst oder sonst irgendwas. Die machen das für dich. Das ist Nächstenliebe, wenn Leute einen Fehler machen. Also lerne bitte daraus. Das Zweite ist fehlende Inkulturation. Irgendwas funktioniert am Ort A gut, du wohnst aber am Ort B, sagst, hey, geile Geschichte, möchte ich bei uns auch machen. Funktioniert nicht. Hat sich bei uns nicht bewährt oder sowas. Fehlende Inkulturation, du hast nicht, passt das bei uns? Haben wir die Leute dazu? Haben wir die Theologie hier bei uns dazu? Haben wir, also Gottesdienste im Kino fand ich in Willow Creek total scharf und wollte ich unbedingt machen. Wir hatten kein Kino am Ort. Oh, okay, jetzt müssen wir nachdenken. Wie gehen wir damit um?
Also, okay, lerne von anderen,
also fehlende Inkulturation ist das Zweite. Fehlende Unterstützung, auch seitens der Kirche, aber auch seitens der angestammten Gemeinden. Da hat sich ja was geändert in den letzten Jahren, sage ich vielleicht nachher was dazu. Ich habe früher
nicht mehr so viel Zeit.
Ja, okay, haben wir nicht mehr. Und das Letzte ist fehlende Exnovation. Wir reden bei uns bei MIDI von Exnovation. Das hat Sandra Bills, eine unserer Referentinnen, eingebracht, die da sehr, sehr fit ist. Wenn du Innovation bringst, brauchst du auch Exnovation. Sonst baust du eine Neuerung, also du baust ja auf das Bestehende auf und baust noch was und noch ein Klötzchen und hier ein Gottesdienst für Kirchendistanzierte und da ein Glaubenskurs und hier eine Sozialrauminitiative und da noch was Diakonisches. Und irgendwann ist dieser Turm so hoch und du hast nicht die Mitarbeiter und dann fällt der Turm zusammen. Und zwar wo? Oben. Mhm. Bei dem, was du zuletzt dazu gebaut hast. Und dann heißt es, es hat sich nicht bewährt. Mhm. Von daher musst du für jede Innovation auch immer gucken, wo nehme ich die Ressourcen her. Das heißt, ich muss Ressourcen, die irgendwo da sind, auch rausziehen. Und da kommt es zum Schwur, weil Innovation finden viele gut. Mhm. Erstaunlich viele. Du sagst, okay, aber was wollen wir dafür abbauen? Was wollen wir verlernen, damit wir das Neugelernte umsetzen können? Das ist in der Tat was, wo viele Innovationen dran scheitern. Also wir haben viele Leute, es gibt Ideen ohne Ende. Wir haben auch viele Leute, die Ideen gerne umsetzen würden. Mhm. Aber an der Innovation scheitert es oft.
Mhm. Ich würde gerne von dir mal wissen, wo es eine Innovation gab, die so richtig gelungen ist, wo du sagst, das ist für mich ein Vorbild, das ist Inspiration.
In der Kirche?
Oder? Ja, in der Kirche, bitte. Ist das jetzt schwierig, oder was?
Leute, alles, was uns auch heute traditionell vorkommt, war mal eine Innovation. Jesus war kein krasser Orgelfanatiker. Die ersten Kirchen wurden erst im 4. Jahrhundert gebaut. Gemeindehäuser gibt es erst seit 200 Jahren, nicht mal 200 Jahren, ein Produkt des 19. Jahrhunderts.
Aber hast du auch was aus der neueren Zeit, aus Orgeln reichen
dir
jetzt?
Ich war der erste Pfarrer, der einen Videobeamer benutzt hat, im Gottesdienst. Das Ding konntest du bei Independence Day auftreten lassen, weil das so gewaltig war. Also klassischer Science-Fiction-Film mit so riesen UFOs oder so. Heute so, Beamer oder sonst irgendwas. Die Fresh-Ex-Bewegung würde ich hier zum Beispiel nennen. Mhm. Ich finde, dass die Willow Creek-Bewegung sehr, sehr viel Gutes hier in Deutschland eingebracht hat. Was sich dann inkulturieren musste in Deutschland und sich teilweise auch sehr stark verändert hat. Die Erprobungsräume. Mhm. Ein bisschen die Gefahr dieser Projektgefängnisse, aber an sich eine richtig, richtig coole Sache. St. Moment in Hamburg ist eine geile Geschichte, eine Kasualagentur. Mia Handke, die ist da jetzt nicht mehr, aber die hat eine tolle Arbeit dort aufgebaut und die Arbeit gibt es noch. Nehmt eure Kesselkirche hier in Stuttgart oder was auch immer. Es gibt ganz, ganz viele innovative Projekte. Ich habe vorhin ein ganzes DIN A3-Blatt vor der Rückseite eng bedruckt gefunden, was ihr hier alles vorstellt. Einiges davon kenne ich. Es gibt unfassbar vieles. Das ist unser Job bei MIDI, diese Dinge zu sehen, wertzuschätzen, ans Licht zu bringen.
Wenn du einmal so richtig träumen darfst, sag mir mal, wie Kirche dann aussehen soll.
Eigentlich sehr, sehr simpel. Der Polarstern, an dem ich mich orientiere, der steht schon in Apostelgeschichte 2. Es ist eine Kirche, Kirche, die den lebendigen Austausch mit Gott an die erste Stelle setzt. Das ist für alle spürbar. Das steht für die an der ersten Stelle lebendiger Austausch mit Gott, die in enger Gemeinschaft miteinander lebt und gleichzeitig für andere da ist Und das fasziniert Tausende von Menschen. Das ist in der Apostelgeschichte so. Und das ist so der Leitstern, Polarstern, an dem orientiere ich mich. Den erreiche ich nie, diesen Polarstern, aber in die Richtung möchte ich hingehen. Mhm. Ich sage noch mal was zu den Austritten, wenn ich die Zeit noch habe. Wolf Kröttger hat mal gesagt, die Menschen sind in Scharen aus der Kirche ausgetreten und wir werden sie nur einzeln zurückgewinnen. Mhm. Und das bei jeder neuen Nackenschlag-Austrittszahl, die ich höre, ist es so, ja, jetzt sind wieder 500.000 weniger gut, einige sind gestorben, mit denen kannst du nicht mehr reden, aber wir können sie einzeln nur zurückgewinnen. Wer bitteschön will das tun? Und hier sehe ich einen großen Mangel. Wir sind größtenteils eine hauptamtlichen Kirche geworden. Und wir sind eine Kirche von Menschen, die sehr professionell ihren Job machen. Aber wer will mit den 300.000, die ausgetreten sind, reden? Dafür brauchen wir gestandene Menschen, die auskunftsfähig und aufkunftsbereit sind, über ihren Glauben zu reden. Das ist für mich das Desiderat der Stunde, dass wir Formen finden, dass Leute wieder Lust haben, über ihren Glauben zu reden und dass sie in die Lage versetzt werden.
Okay, eine letzte Anmerkung bzw. Frage vielleicht an dich noch von Mentimeter, dann habe ich noch eine Schlussfrage und dann ist leider unsere Zeit vorbei. Wir müssten 2-3 Stunden reden, ja, glaube ich. Ne? Also hier schreibt jemand, gute Idee, die Innovation, aber dafür bin ich doch als normaler Pfarrer nicht ausgebildet.
Das ist keine Frage, das ist eine Aussage. Dafür sind wir nicht ausgebildet. Also ich jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, also doch, ich weiß sehr wohl, dass man da Versuche macht. Aber in der Tat, erstmal sind wir dabei, das Bestehende irgendwie zu sichern. Mhm. Das ist auch das mit den Reformen. Unsere Reformen gehen ja immer dahin, das Bestehende unter der Maßgabe zurückgehender Finanzen in bestmöglichem Maß zu sichern.
Ja.
Da ist für Innovation keine Kraft, keine Zeit, kein Geld da. Und dann wirft man mal hier irgendwie einen kleinen Geldbatzen hin und dann verhungert das, sondern hat sich auch nicht durchgesetzt. Mhm. Wie oft ich gehöre, moderne Gottesdienste haben sich nicht durchgesetzt. Die sind nicht entsprechend gefördert worden. Das ist das Problem. Und dann sind sie irgendwann verhungert, weil die Kollegen, das ist ein so großer Zusatzaufwand. Ich glaube, dass wenn überhaupt sich was durchsetzen wird, dann moderne Gottesdienste. Sorry, weil wir haben es mit modernen Menschen zu tun. Es wird auch immer die klassischen geben, mhm. aber es wird irgendwann das Minderheitsmodell werden.
Kannst du ganz kurz modern definieren, bitte?
Ja, modern, genau, sind wir in der Postmoderne oder so etwas. Es gibt so ein paar Kennzeichen der Moderne, die für mich sehr viel ausmachen, nah am Lebensgefühl der Menschen. Etwas mit Augenhöhe, geht nicht mehr von oben herab, dialogisch. Am besten dialogische Predigten, am besten die Leute Rückfragen stellen lassen, die Musik der Menschen spielen, sich in der Musikauswahl nicht an Vorgaben der Kirche oder an klassischen Hergaben oder an Traditionen, sondern den Menschen von heute orientieren. Und die sind unterschiedlich, das weiß ich. Deshalb brauchen wir auch unterschiedliche Gottesdienste. One size fits all funktioniert nicht mehr.
Auch wenn wir hier noch sehr viel länger reden könnten, komme ich zu meiner Schlussfrage. Klaus, ich würde gerne noch eine Einordnung von dir hören, wie die Bibel zur Innovation steht. Wie sieht Gott Innovation?
Also nochmal, das Weltwissen hat sich sehr, sehr langsam verdoppelt. Und insofern waren früher die alten Menschen, die alles wussten. Die Enkel wussten, selbst wenn sie ganz alt wurden, auch nicht viel mehr als ihre Großeltern. Deshalb hat man sie gefragt. Da hat sich jetzt heute was verschoben. Wenn man nicht ständig dazu lernt, und ich merke es auch, dass ich selber auch bei manchen Dingen auch keinen Bock mehr habe, also Social Media oder sowas geht persönlich nicht an mich, bin ich einfach ein zu alter Sack für. Mache ich dann also, Social Media ist vom Teufel und dürfen wir nicht oder sowas? Nein, wir müssen es ermöglichen. Also es gibt nicht viel Reden von Innovation. Eine Innovation war der Turmbau zu Babel, ist kein gutes Beispiel. Und doch ist in der Bibel immer die Rede von neuen Aufbrüchen, von neuen Wegen und von neuem Land. Und daran würde ich mich orientieren, denn daran gibt es dann, singt dem Herrn ein neues Lied und neuer Wein, neue Schläuche, neuer Name sogar, neue Gebote, ein neues Gebot gebe ich euch, neu, bis hin in die letzten Sätze der Bibel. Siehe, ich mache alles neu. Ich schaffe einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und das ist für mich die Maßgabe, an der wir uns als Kirche zu orientieren haben. Nicht an den Vorgaben der Tradition. Die bewahren wir, wo sie sich bewähren. Ja, immer und unbedingt. Und wir respektieren und wertschätzen sie vor allen Dingen. Aber orientieren tun wir uns an diesem Siehe, ich mache alles neu. Und in diese Richtung würde ich gehen wollen.
Ganz herzlichen Dank für all deine Inspiration, deine Impulse. Klaus Douglas.
Vielen Dank. Danke.
Dieser Podcast entstand beim Innovationstag 2024 der Evangelischen Landeskirche in Württemberg.